Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich eine ganz, ganz wundervolle Gästin im Podcast. Und zwar ist es Christina Hillesheim. Und ich habe Christina eingeladen, um mit ihr über natürliche Balance zu sprechen und wie wir Burnout vermeiden bzw. aus dem Burnout rauskommen können. Das heißt nicht, dass wir Therapeuten, Psychologen, Ärzte sind, sondern es geht in der Folge tatsächlich einfach um Christinas individuelle Erfahrungen, um ihren Weg, um das, was ihr geholfen hat und was sie anderen jetzt mitgibt und vor allen Dingen, wie sie anderen Mut und Hoffnung machen möchte. Das heißt, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter oder ich komme hier nicht raus oder ich schaffe das nicht, dass du den Mut und die Hoffnung nicht verlierst, dass es besser werden kann und dass es eben auch nach Phasen der Überforderung oder nach einer Depression, einer Erschöpfungsdepression, einem Burnout auch einfach wieder schön werden kann. Das heißt, das Interview ist für dich, wenn du dich vielleicht gerade vom Leben überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist erschöpft oder du stehst manchmal an Punkten, wo du denkst, ich schaffe das nicht und du wieder neuen Mut fassen möchtest. Es ist aber auch für dich, wenn du dich manchmal gesellschaftlich unter Druck gesetzt fühlst. Auch darüber haben wir gesprochen, insbesondere als Frau und welche Erwartungen vielleicht an Frauen gestellt werden. Viel oder häufig im Sinne auch von Entscheidungen für die Familie, möchte ich Kinder, wann möchte ich Kinder, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann ist auch der falsche Zeitpunkt. Das fand ich super spannend und wir haben auch über das Thema Angst gesprochen und wie Christina auch ihr Leben lang eine subtile Angst hatte und immer gedacht hat, diese Angst gehört wirklich zu ihr und die Angst wäre sie und wie sie es aber auch geschafft hat, durch ihren eigenen Weg diese Angst zu überwinden und jetzt tatsächlich einfach happy zu sein. Und ja, du findest alle Infos von Christina in den Shownotes von ihren beiden Büchern. Das eine kommt am 5.10. raus, also bestellst du super gerne vor. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Christina Hillesheim. Ich habe heute eine ganz, ganz, ganz spannende Frau bei mir im Podcast, die ich erst vor kurzem tatsächlich kennengelernt habe durch ein Interview im Podcast bei Laura Marlina Seiler. Und ich habe mir die Folge mit ihr dreimal angehört, weil ich so viel für mich mitnehmen konnte, dass ich dachte, muss ich nochmal hören, muss ich nochmal hören, muss ich nochmal hören. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute im Affenzirkus-Podcast ist. Herzlich willkommen, Christina. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich da bin. Tatsächlich haben mich auch ganz viele angesprochen aufs Interview bei Laura Seiler. Das haben sehr, sehr viele gehört, natürlich. Laura ist ja auch immer ganz weit oben in den Podcast-Charts. Meine Geschichte ist, dass ich 2016 einen Burnout hatte, was sich so bei mir geäußert hat mit ganz starken Angst- und Stresszuständen. Also ich habe ganz, ganz viel mit Angst zu tun gehabt, was auch so ein bisschen aus meiner Geschichte kommt, weil ich eigentlich, seit ich ein Kind war, ein sehr ängstlicher Mensch war, sage ich mal, immer. Ich habe immer so gedacht, ja, ich bin einfach so. Es gehört so ein bisschen zu meiner Persönlichkeit, diese Angst. Und 2016 kam dann so der große Knall, da sind dann noch so ein paar andere Sachen schiefgelaufen, sage ich jetzt mal. Und genau, dann hatte ich einen Burnout, da war ich dann ganz lange krankgeschrieben, hatte dann auch keinen Job mehr und stand dann erstmal so ein bisschen vor dem Nichts. Und genau, daraufhin habe ich mich halt mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Mit dem Thema Depression, mit dem Thema Burnout, auch nochmal mit dem Thema Angst intensiver. Warum geht es mir eigentlich so schlecht? Wie bin ich eigentlich in diese Lage reingekommen? Und wie komme ich da wieder raus? Und darüber habe ich eben auch ein Buch geschrieben, das heißt Entspannt statt ausgebrannt. Da steht so meine ganze Geschichte drin, habe es in 25 Lektionen verpackt. Und das mache ich eben jetzt so. Also ich berichte über meinen Weg aus Angst und Stress und gebe einfach auch so Tipps, was hat mir geholfen, da wieder rauszufinden und einfach so entspannter durchs Leben zu gehen.
Ja, sehr, sehr, sehr. Und nimm uns mal gerade mit, was war so der Moment, wo du gemerkt hast, es geht jetzt nicht mehr weiter? Also wo du so wirklich gemerkt hast, ich bin vollkommen aus der Balance. Wie hat sich das, du hast gesagt, Angst und Stress, aber hast du vielleicht ein Beispiel, wie sich das geäußert hat, in welchen Gedanken oder Faktoren und was dann auch bei dir der erste Schritt war, um da rauszukommen, weil ich glaube, viele kennen das, dass man sich überfordert fühlt, aber man ist sich ja auch manchmal dann total unsicher, ob man sich selbst diagnostizieren soll. Wie war das so bei dir? Was waren so die Steps und wo bist du dann auch hingegangen, als du gemerkt hast, krass, ich kann nicht mehr?
Die Frage bekomme ich oft so, was war der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt bin ich krank. So läuft das, glaube ich, bei den meisten nicht. So lief es bei mir auch nicht. Das war so ein Prozess, der sich, glaube ich, über Jahre, Jahrzehnte natürlich angekündigt hat und wie so eine Spirale immer mehr zugespitzt hat. Was bei mir halt so noch der Tropfen auf dem heißen Stein war, ist, ich konnte eigentlich immer super schlafen. Also auch wenn es mir nicht gut ging, konnte ich total gut trotzdem schlafen und habe mich da halt wieder erholt. Und dann fing das irgendwann bestimmt auch schon 2013 oder so, also bestimmt schon 3 Jahre vor meinem Burnout, fing es an, dass ich nicht mehr schlafen konnte, nicht mehr gut. Und das wurde dann immer schlimmer. Also zuerst war das halt nur einmal im Monat, dann war es einmal alle 2 Wochen, dann war es einmal in der Woche. Und zum Schluss habe ich wirklich fast keine Nacht, also durchgeschlafen habe ich so und so nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, keine Stunde am Stück mehr geschlafen. Ich war so richtig krass innerlich angespannt. Ich bin auch nachts immer aufgewacht und hatte Angst. Also so richtig Panik und wusste eigentlich gar nicht so, wovor. Also vor allem so eigentlich am Ende. Und das war, glaube ich, einfach so, mein Körper war so krass unter Stress gestanden. Also ich hatte halt so ein hohes Stressniveau dauerhaft, dass ich quasi so, ich sag jetzt mal, von diesem Trip gar nicht mehr so richtig runtergekommen bin. Also ich konnte gar nicht mehr in die Entspannung finden. Und da war das dann einfach so, dass ich dann irgendwann auch in der Arbeit so Angstzustände hatte. Also saß ich am PC und hatte auch Herzrasen und habe einfach gedacht, ich kann nicht mehr so. Ich hatte oft dieses, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche mal eine Pause. Dann habe ich ja noch mir gedacht, okay, ich lasse mich mal 2 Wochen krank schreiben und dann gehe ich wieder arbeiten. Und dann wurde das aber immer schlimmer. Also ich glaube, ich habe mich im August, war ich krankgeschrieben, dann hat es wirklich bis November gedauert, bis ich überhaupt mal so gecheckt habe, okay, ist es jetzt echt eine Depression, was habe ich eigentlich? Und dann habe ich auch lange gebraucht, um so den richtigen Behandlungsweg, sage ich mal, für mich zu finden, bis ich dann einen richtigen Arzt hatte und auch die Therapie vor. Ich war dann auch mal 1,5 Wochen in der Klinik, das hat mir jetzt aber auch nicht geholfen. Aber nochmal an alle, weil ich die Frage oft kriege, ich verteufel jetzt die Kliniken nicht. Also super vielen hilft auch so ein stationärer Aufenthalt, das ist total individuell, weil ich natürlich dann immer so ein bisschen als Vorbild genommen werde bei Social Media manchmal und die Leute dann von mir einen Tipp wollen, soll ich das machen oder nicht? So, das kann ich halt auch nicht sagen, da muss man wirklich zum Arzt gehen. Und irgendwann habe ich dann echt, ich glaube, der hat so im Oktober einen guten Arzt gefunden, der mir dann wirklich gesagt hat, so, Plan, wir machen das jetzt so und so. Und daran habe ich mich dann auch gehalten, mehr oder weniger. Und dann wurde es halt Schritt für Schritt besser. Aber das ist so ein Weg, das schreibe ich auch in meinem Buch, man geht so 2 Schritte vor und 1 zurück. Also Heilung ist ja nicht so eine steile Kurve nach oben, wie man immer denkt, oh, es gibt jetzt keine schlechten Tage mehr und es wird immer besser, sondern es war halt so, die schlechten Tage wurden immer weniger. Und ich musste mich dabei auch immer so bei meinen Freunden und meiner Familie rückversichern, weil ich dann auch immer gesagt habe, boah, jetzt habe ich halt schon wieder so einen schlechten Tag, es wird ja gar nicht besser und so. Und die haben dann immer gesagt, hey, vor so und so vielen Wochen ging es dir noch ganz anders. Und da habe ich mich dann halt so stückchenweise rausgekämpft, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, ich war bestimmt ein Jahr war ich so und so krankgeschrieben. Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Und so lange hat es eigentlich auch gedauert. Aber heute, und das ist auch das, was die Leute mir immer nicht so glauben oder was die auch immer so cool finden, geht es mir halt besser als vor meinem Burnout. Also ist es nicht nur so, dass es mir wieder so gut geht wie vorher, sondern ich bin halt viel glücklicher. Ich habe eigentlich auch keine Ängste mehr. Das hätte ich niemals, also natürlich um meine Kinder und also so normale Ängste, aber einfach nicht diese stark übertriebene, was ich wirklich dachte, so jahrzehntelang, das gehört einfach zu meiner Person dazu. Und dann habe ich halt rausgefunden, nee, stimmt gar nicht.
Voll spannend. Hast du irgendwas bewusst gemacht, um diese subtile Angst loszulassen? Oder waren das diese kleinen Routinen, die du dann auch mit deinem Arzt ja besprochen und etabliert hast, sodass das Gefühl dieser Angst weniger wurde? Also bist du so ganz bewusst da dran gegangen oder hast du einfach gemerkt, durch die Veränderung von dir verändert sich auch dein Gefühl? Also verstehst du die Frage, war das so ein bewusster Prozess oder war es so ein Beiwerk von der Veränderung, die du gemacht hast, von deinem Transformationsprozess?
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem. Natürlich ist es so, wenn du dir dein Leben so gestaltest, dass du halt total happy bist, hast du auch nicht so viel Zeit für so ein, ich sag jetzt mal Bullshit, in Anführungsstrichen. Und es ist natürlich so, und das sage ich halt auch immer, ich habe es halt umgelernt. Ich hatte eine ängstliche Mama, ja, und habe das halt auch so ein bisschen natürlich gelernt. Mein Papa ist jetzt auch nicht gerade der Mutigste, der hat andere Ängste, aber ich habe das halt auch so ein bisschen aus der Kindheit mitbekommen und es ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen schon Charaktersache, wie anfällig in Anführungsstrichen man für sowas ist. Also dann hatte ich einfach, ja, seit ich so denken kann, 7, 8, das einfach gelernt, auf bestimmte Sachen mit Angst zu reagieren. Und ich dachte immer, es wäre normal. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, boah, krass, ist gar nicht normal. Und dann habe ich es halt so lange immer wieder anders gemacht, bis es jetzt halt schon automatisch kommt. Und das ist halt voll spannend, weil das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich halt, also früher zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich hatte halt ganz starke Angst vor Krankheiten. Und früher war es halt so, ich hatte irgendein Symptom und dann kam danach sofort die Angst so. Also sofort kam dieser Gedanke, oh Gott, wenn es was Schlimmes ist. Und dann kam halt auch schon sofort die Angst. Also ich habe das Gefühl, ich konnte da gar nicht so dazwischen kommen. Und jetzt ist es so, klar, wenn ich, aber ich glaube, das hat jeder Mensch, wenn ich irgendein Symptom habe, denke ich erstmal, okay, Kopfschmerzen, hast du überhaupt genug getrunken und so. Und dann dieser Gedanke, könnte es auch was Schlimmes sein, kommt viel später. Der kommt dann vielleicht erst nach 2, 3 Tagen, wenn es nicht weggeht, wie bei jedem Menschen so. Aber dann kriege ich auch keine Angst. Und das ist halt spannend, sondern ich denke dann halt, okay, es ist unwahrscheinlich, was kannst du dagegen machen? Du kannst dich halt zwar untersuchen lassen, aber ich glaube, diese Gedanken hat jeder Mensch. Das ist auch gar nicht so das Problem, auch im Flugzeug. Ne? Jeder Mensch denkt mal, boah, wäre jetzt schon blöd, wenn wir abstürzen würden. Aber die Frage ist halt, wie sehr steige ich in die Angst ein und wie sehr habe ich mich da halt schon selber so in diese Angstschiene reingebracht? Und so ist es halt auch mit dem Fliegen. Also natürlich sitze ich da nicht super gerne drin. Ich glaube, das macht jetzt auch wirklich niemand, der da sagt, 12 Stunden, yeah, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es ist halt auch immer ein bisschen unbequem, aber ich habe halt diese Angst nicht mehr. Und das ist wirklich so eine Übungssache. Ja.
Hast du 1, 2 Übungen, wenn es Übungssache ist, die du vielleicht an der Hand hast, die du uns mitgeben kannst, wo du so sagst, wenn jetzt der Gedanke kommt, ich sitze im Flugzeug, oh Gott, hoffentlich stürzen wir nicht ab, atmest du, richtest du deinen Fokus bewusst auf was anderes? Hast du ein Tool, was du dann auch nutzt, wenn du merkst, es kommt wieder, beziehungsweise vielleicht auch genutzt hast, weil du ja jetzt sagst, okay, jetzt ist es einfach automatisch so, dass ich in der Ruhe bleiben kann. Aber hast du vielleicht 1, 2 Tools, die dich unterstützt haben, auch in die Ruhe zu kommen?
Ich glaube, da kann man auch so 2 Sachen unterscheiden. Auf der einen Seite habe ich mir natürlich schon vorher, jetzt zum Beispiel mit dem Thema Fliegen, so viel Gedanken darüber gemacht, wie unwahrscheinlich es ist, dass ich jetzt mit diesem Flugzeug abstürze, ja. Früher war das ja so, dass ich dachte, das ist super wahrscheinlich, ja, 50-50 so ungefähr. Und erstmal da zu gucken, sich halt auch zu informieren, ja, auch jetzt mit irgendwie Krebsarten, vor denen man Angst hat, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich das kriege? Und es hat mir halt schon geholfen. Klar, man sagt immer, Angst ist nicht vernünftig und Angst kommt einfach, aber man kann das schon vorher mal vorbeugen, bevor ich überhaupt diese Horrorgedanken habe, stimmen die überhaupt? Ja, ist es überhaupt wahrscheinlich? Und manche Sachen passieren ja auch noch nicht mal. Also manchmal haben wir ja vor Sachen Angst, die gar nicht sein können. So. Also ich hatte mal mit 16, habe ich auch mal im Podcast erzählt, habe ich irgendwie mal einen Jungen geküsst und danach hatte ich wirklich Angst. Ich habe mich jetzt mit HIV angesteckt, ja. Es ist jetzt nur ein Beispiel, aber es kann ja gar nicht sein. So. Also so funktioniert ja eine Ansteckung mit HIV nicht. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Das ist ja oft so, wir haben vor Sachen Angst und malen uns was aus. Und es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern das passiert so gar nicht. Ja, unmöglich, ja. Oder nahezu unmöglich. Und das ist spannend, dass man da halt mal guckt, okay, vor was habe ich eigentlich Angst? Kann das überhaupt passieren? Weil auch viele im Flugzeug jetzt, dann drehe ich durch oder so. Was ist denn das für ein Gedanke? Wie durchdrehen? Wie schaut das? Wie soll das funktionieren? Was ist denn durchdrehen? Also das wird da nicht zu Ende gedacht, weißt du? Da kommt dieser Gedanke, oh Gott, dann drehe ich durch und dann kriegt man Angst und weiß aber gar nicht, wie sich das dann genau äußern soll, ja? Weil man kann sich jetzt nicht verrückt denken, so. Und also das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man dann halt schon merkt, ich habe jetzt schon Angst, also ich kriege den Gedanken gar nicht mehr gefasst, ich sitze jetzt da und bin schon panisch, da hilft halt echt Atmen. Und da gibt es halt 1000 Übungen in meinem neuen Buch, was am 5. Oktober kommt, sind auch ganz viele Atemübungen auch unter anderem drin. Aber da kannst du natürlich auch einfach googeln oder kannst irgendwas ausprobieren, was dir gut tut. Mir hilft halt mittlerweile schon, aber ich bin da natürlich auch schon fortgeschrittener, weil ich gar nicht mehr so in dieser starken Angst hänge, dass ich ein paar Mal tief in den Bauch einatme. Und das mache ich eigentlich auch nachts ganz automatisch, wenn ich nicht schlafen kann. Da gibt es ja auch dieses, ne, einfach doppelt so lang ausatmen, wie man einatmet. Das macht schon einen Riesenunterschied, obwohl es nur so ein kleines Tool ist. Oder sich irgendwie ein paar positive Affirmationen dazu vorsagen. Ich glaube, sowas ist wirklich in so akuten Momenten wichtig, den Kopf von diesen Gedanken wegzubringen und halt wieder so in den Körper zu bringen mit Atmen, mit, kann auch irgendwie ein Igelball sein oder irgendwas manchmal, oder an einem Pfefferminzöl riechen, also einfach weg vom Kopf wieder zum Fühlen kommst, am Ende ist es Fühlen.
Ja, Voll cool. Das heißt, neben dem sich mal sagen, wie unrealistisch das ist, das muss ich auch üben. Ich habe Angst vor Haien. Also ich gehe tauchen. Ich war auch schon mit Haien tauchen. Und ich habe im Wasser weniger Angst. Das finde ich spannend als aus dem Wasser. Meine Angst ist schlimmer, wenn ich hier sitze und mir ein Hai-Video angucke, als wenn ich im Wasser bin. Und dann sitze ich manchmal abends auf dem Sofa und gucke mir so ein dummes Reel an, wo dann auch noch die Musik von der weiße Hai ist. Und mein Mann kommt aus der Küche und sagt dann immer, hör auf, die Hai-Videos anzugucken. Und ich so, aber ich habe so Angst vor den Haien. Deswegen kann ich das gerade sehr gut nachvollziehen, mein wahres Ich dann nochmal zu fragen, Michi, wie realistisch ist das jetzt, dass du von einem Hai hier angegriffen wirst? Weil im Wasser geht's. Da waren wir auch auf den Malediven tauchen und haben verschiedene Haie gesehen, also weißen Hai habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ist das der Endgegner. Aber ich kann mich sehr gut da rein versetzen, da auch nochmal zu fragen, wie realistisch ist das gerade? Wie realistisch ist das passiert? Weil auch Haiangriffe sind ja was extrem Seltenes, gemessen an der Zahl der Leute, die im Wasser sind. Aber mein Gehirn, wenn dann wieder der Instagram-Feed sagt, hallo, hier ist ein gruseliges Hai-Video, dann einfach mal zu sagen, ist alles ganz unrealistisch, ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Der zweite, dann die eigenen Gedanken natürlich auch steuern. Man kann ja auch gucken, im Sinne, in welche Richtung gehen sie, möchte ich das denken? Atmen, hast du gesagt, und die Sinne anregen. Du hast dann Öle gebracht, Igelball, ja, dass man einfach so verschiedene Tools vielleicht auch hat und sich mal ausprobiert, was funktioniert bei mir, auf was springe ich vielleicht besonders gut an, um da halt wirklich so eine kleine Toolkiste für sich zu haben, wenn es soweit ist. Wenn da wieder das Highreel kommt, dass ich vielleicht was anderes mache. Sehr cool, sehr spannend.
Aber was du auch gesagt hast, was ich spannend finde, und das muss man sich auch mal klar machen, das ist nämlich genau das, dass die Angst im Kopf viel schlimmer ist als die tatsächliche Angst. So ist ganz oft so auch Prüfungen, ja. Wir stellen es uns ja vorher viel krasser vor, als wenn du da wirklich drin sitzt, ja. Weil dann hast du dich so schnell wieder beruhigt. Ich weiß auch noch, ich musste mal mit der Arbeit vor, weiß nicht, 15 Jahren so geführte Touren halten, die ich moderieren musste. Und ich hatte vorher, glaube ich, 3, 4 Tage so krasse Angst. Und dann stand ich dort und habe angefangen zu sprechen und die Angst war sofort weg. So, weil ich dann habe ich es gemacht und dann dachte ich mir, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist halt total oft so, dass wir vorher uns so krass da reinsteigern. Und wenn wir dann in diesem Moment sind, dann ist die Angst eigentlich sofort wieder weg.
Das stimmt. Das muss ich mir jetzt auch noch mal öfter sagen. Schreibe ich mir auf jeden Fall als Tipp auf, weil das ist auch immer so in meinem Podcast, wenn es um Angst geht bei Standardbeispielen wie Michi und die Haie. Voll schön. Du hast gesagt, du hast ein neues Buch geschrieben, was am 5. Oktober rauskommt. Wenn du so zurückdenkst an den Schreibprozess, für wen ist dieses Buch geeignet? Also, wo hast du so das Gefühl, wenn du so an die Person denkst, bei der es auf dem Nachttisch liegt, wen würdest du dir da wünschen oder wem kannst du es empfehlen?
Also das zweite Buch, was jetzt kommt, das ist das Übungsbuch zum ersten Buch. Im ersten Buch habe ich einfach meine Geschichte erzählt, in 25 Lektionen verpackt und auch mit so kleinen Alltagstipps, wo jeder was für sich mitnehmen kann. Und das zweite Buch sind einfach jetzt 100 Übungen. Also das sind praktische Übungen. Da erzähle ich zwar auch immer, wie hat die Übung mir damals geholfen, aber das ist jetzt nicht autobiografisch, sondern das ist einfach ein Übungsbuch, weil ich so viele Fragen auch auf Instagram bekomme. Was hat dir geholfen? Was kann ich machen? Und ich bin halt ein Riesenfan von Dingen, die man im Alltag halt tun kann, also praktische Dinge. Bei mir ist es auch so, das fragen mich auch immer viele, ich habe eine Verhaltenstherapie damals gemacht. Da geht es ja auch ganz, ganz stark darum, was kann ich im Alltag tun, wie kann ich mein Verhalten verändern. Und es gibt ja da gegenübergestellt diese tiefenpsychologische Therapie, also überhaupt auch ohne Wertung, gell? Also es kann auch anderen super gut helfen. Da muss auch immer ein Arzt entscheiden, was für dich richtig ist, aber da kramst du halt eher so ein bisschen in deiner Vergangenheit rum und versuchst es auf tiefenpsychologischer Ebene aufzulösen. Das ist nicht so meins. Meins war einfach immer so konkrete Übungen zu haben, was kann ich im Alltag machen? Und darum geht es halt ganz stark in dem Buch. Da habe ich wirklich so alles zusammengefasst aus allen meinen Workshops, Kursen, Büchern, Podcasts. Habe ich einfach diese 100 Übungen zusammengefasst. Die sind jetzt aufgeteilt in, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, in Atemübungen, Journaling-Übungen, Reflexionsübungen, Körperübungen und ja, die fünfte Visualisierung hatte ich schon, gell?
Visualisierung, Journal, Atem, Körper hatten wir jetzt.
Okay, habe ich jetzt die fünfte? Das ist die Stilldemenz. Ich still ja noch, ich vergesse alles.
Und ich habe die Fahne noch nicht da. Also es ist sogar so eine Fahne. Aber das ist doch umso schöner, dann ist es eine Überraschung.
Was ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall sind das einfach alle Übungen, die mir irgendwie geholfen haben, die, wo ich irgendwann mal gelesen habe und dachte mir, boah, cool. Und es macht einfach oft einen richtig krassen Unterschied, wenn man es halt einfach im Alltag immer wieder macht. Also das, mir hat das Schreiben auch unglaublich geholfen. Tagebuch schreiben und wie, da kann man halt auch ganz viel, ja, angeleitet so ein bisschen machen, ja, Gedanken überprüfen, einfach so ein Check-in machen, wie geht's mir, Dankbarkeitsmomente aufschreiben, Erfolgserlebnisse, da gibt's ja super viel, was man da auch so machen kann.
Ja. Was ist deine Lieblingsübung? Hast du eine Übung, wo du sagst, das ist mein kleiner Goldschatz?
Ach nee, das ist, glaube ich, schwierig. Ist schwierig. Also wie gesagt, ich mit dem Atmen, das finde ich halt super wichtig. Also diese Atemübungen, glaube ich, sind super hilfreich. So, ich glaube, das ist so ein Lieblingsteil und halt Journaling, weil ich halt mit diesen beiden Sachen einfach ganz, ganz viel für mich verändern konnte. Also Visualisierung und Körper ist auch immer cool, da mal was zu machen. Also ich glaube, ich könnte mich jetzt auch da gar nicht so entscheiden. Und es ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig oft, finde ich.
Voll gut. Ja, ich bin auf jeden Fall voll der Körpermensch, wenn ich so zurückdenke. Wenn ich was brauche, um wieder in Balance zu kommen, dann bin ich auf meinem Fahrrad oder gehe laufen oder mache irgendwas, weil ich das total bin. Dann so jemand, der, wenn ich meinen Körper anfange, wieder komplett zu spüren, dann kann ich auch wieder viel besser atmen, dann in dem Fall, und verbinde mich halt auch. Also, ich mache Sport dann auch immer draußen. Ich glaube, da kommt dann immer so Körperbewegung, Sinne und Fokus auf was anderes legen zusammen, wenn ich merke, dass ich nicht in Balance bin. Und es wäre auch meine Frage an dich, woran merkst du heute, dass du im Alltag in Balance bist, beziehungsweise dass du vielleicht manchmal aus der Balance wieder rauskommst? Also wie sieht dein Leben heute aus? Woran merkst du, dass du in Balance bist? Ist es ein Gefühl? Ist es, dass du mehr Energie hast? Du hast schon gesagt, die Ängste sind weg. Und was machst du, wenn du so merkst, ach, Hier bewege ich mich gerade in eine etwas ungesunde Richtung vielleicht oder aus der Balance raus. Und was ist so dann dein Weg zurück? Hast du da eine Frage?
Also ich bin heute einfach viel, viel glücklicher, als ich es damals war, in so allen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du halt so eine starke Basis hast oder so ein starkes Warum auch. Und mein Job ist halt, macht mich so glücklich. Also ich arbeite so krass gerne. Ich kann halt so kreativ sein. Das gibt mir wahnsinnig viel Energie und Lebensfreude. Und diese Freude, die habe ich eigentlich wirklich ganz, ganz oft. An ganz, ganz vielen Tagen. Klar habe ich auch mal schlechte Tage, wenn ich schlecht geschlafen habe. Wenn meine Kinder irgendwie anstrengend sind. Oder vielleicht bin ich dann auch anstrengend. Also ich weiß manchmal gar nicht mehr, wer zuerst schlechte Laune hatte. Klar, da gibt es auch solche Tage. Aber das sind halt wirklich nur Tage und ich weiß halt, okay, ich bin heute schlecht drauf und morgen sieht es wieder anders aus. Aber das ist nicht, ich bin nicht unzufrieden mit meinem Leben. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Ich bin halt auch unfassbar dankbar für alles, was ich so habe. Also für den Job, dass das alles so gut läuft, auch für meine Kinder. Es ist nicht selbstverständlich, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich war bei meinem Sohn schon 37 und war jetzt bei meiner Tochter 41, als ich sie bekommen habe. Und die ist halt gesund, die ist super fit. Ich hatte echt eine coole Schwangerschaft. Ich hatte zwar zwei Kaiserschnitte, aber war jetzt auch nicht kompliziert oder sowas. War halt einfach, am Ende ging es nicht anders, aber es war jetzt, hatte auch coole Geburten im Nachhinein ohne große Komplikationen. Und da bin ich einfach so krass dankbar, weil ich wollte immer zwei Kinder. Und ich habe auch in meinem Buch einfach geschrieben, ich hatte das so lange, dieses, ich schaffe das nicht mehr, ja, mit der biologischen Uhr so. Diesen Druck habe ich mir so krass gemacht, weil ich hatte meinen Burnout mit, glaube ich, 33, 34. Dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt kannst du keine Kinder kriegen, ja, in deinem Zustand. Schaffst du das noch? Weil es einfach für mich ein total großer Traum war. Aber da sage ich auch immer noch, es muss auch nicht für jeden dieser Traum sein, so. Und ich hatte mich dann auch wirklich, als ich dann, kurz bevor ich dann schwanger geworden bin mit meinem Sohn, auch damit abgefunden, dass ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt doch nicht so kommt, dann gehe ich da dran jetzt auch nicht zugrunde. Also es ist zwar mein großer Wunsch, aber ich war dann halt auch so happy mit meinem Job, dass ich mir dachte, okay, es ist jetzt auch nicht der totale Weltuntergang, ja, wie ich vorher immer dachte, oh Gott, es muss, und ich habe mich da halt auch so unter Druck gesetzt, und da schreiben mir halt auch ganz viele Frauen, und jetzt auch gerade unter meinem Reel, da geht es auch so ab, auf Instagram. Da habe ich halt eben gepostet, so einfach auch, um Frauen Mut zu machen. Ja, die Gesellschaft sagt immer so mit 40, oh Gott, krieg keine Kinder mehr, du bist viel zu alt. Und dass ich halt mit 41 noch eine gesunde Tochter bekommen habe und auch da so ein bisschen aufzurütteln. Ich sage jetzt nicht zu allen Frauen, ey, wartet bitte, bis ihr über 40 seid, so. Und natürlich gibt es Statistiken, ja, mit Sachen, die wahrscheinlicher sind, wenn du älter wirst. Aber auch da muss man ein bisschen genauer mal hingucken. Ist es wirklich immer nur das Alter? Sind da vielleicht noch andere Sachen dabei? Und einfach auch Mut zu machen, sich da nicht so krass unter Druck setzen zu lassen, sondern einfach auch zu gucken, was ist denn für mich stimmig, so. Und da finde ich auch unter das Reel, da siehst du so ein Abbild auch von der Gesellschaft teilweise, wie Leute dann schreiben, ja, du siehst dann deine Enkelkinder nicht mehr und das ist ja verantwortungslos und so richtig krass übergriffig, wo ich mir denke, das ist auch sowas. Guck mal, die durchschnittliche Lebenserwartung ist jetzt bei 85. Die ist jetzt bei mir schon höher, weil ich ja schon 41 bin. Also bei mir ist die wahrscheinlich 87, ja, und es ist nur die durchschnittliche Erwartung. Ich lerne wahrscheinlich meine Enkelkinder schon noch kennen, so. Und man kann halt auch gut für sich sorgen mit Ernährung, mit Sport, wie auch immer. Also das ist dann so engstirnig einfach. Und da will ich auch so ein bisschen den Frauen diesen Druck rausnehmen, weil ich glaube, dass da wirklich viele drunter leiden. Und wir haben auch so viele privat geschrieben, oh, du hast mir wieder so viel Hoffnung gemacht. Weil manche setzen sich ja auch mit 30 schon so unter Druck. Ja, aber jetzt ein bisschen abgeschweift. Aber ich bin halt einfach natürlich trotzdem total dankbar, dass ich einfach so viel schöne Sachen in meinem Leben habe. Und ich glaube, das trägt mich dann halt auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Und wenn ich merke, ich bin nicht so ganz in Balance, was mir halt immer hilft, ist die Natur. Ich bin super viel spazieren gegangen während meinem Burnout. Also ich bin gegangen. Meine Mutter hat immer gesagt, warst du schon wieder spazieren? Ich so, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 10 Kilometer am Tag zurückgelegt. Und ich mache halt voll viel Sport jetzt auch. Also ich mache nicht voll viel Sport, das ist gelogen. Ich mache jetzt wieder ein bisschen Sport, auch mit meiner Tochter in der Trage und da gehen wir dann durch den Wald in so einer Gruppe und es ist einfach so schön und es erdet einen auch und das schaffe ich leider auch nicht so oft, wie ich gerne würde, aber ich habe jetzt auch wieder damit angefangen und da merke ich halt echt super wichtig, diese Pausen oder wenn man dann mal sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde, die dann halt auch zu nutzen und das nicht wieder zu schieben, ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Da war jetzt so viel drin, dass ich angefangen habe mitzuschreiben. Oh Gott, ich brauche jetzt einen Stift und Zettel. Ich habe da 3 richtig große Themenblöcke rausgeholt, auf die möchte ich auch noch eingehen, nämlich Dankbarkeit, Akzeptanz und Abgrenzung. Wo ich aber gerade nochmal mit dir tiefer reingehen möchte, weil ich das sehr spannend finde, ist das Thema gesellschaftlicher Druck auf Frauen. Das ist vielleicht nicht unser beider Fokusthema. Aber ich finde das super spannend, weil ich diese Nachrichten schon heute bekomme. Ich bin jetzt 27. Ich bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet und du wirst nicht glauben, wie viel Interesse Leute auf Instagram haben, ob ich schwanger bin, wann ich schwanger bin und ob ich wüsste, dass ich in 3 Jahren ja schon 30 werde. Und ich mir nur so denke, willst du mich eigentlich verbieten? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich würde heute auch nicht auf die Idee kommen, irgendeiner Frau zu schreiben, ey, du weißt schon, dass du in 3 Jahren 30 bist und ab dann ist Risikoschwangerschaft.
Hä?
Aber ich finde, es ist total wichtig, das auch anzusprechen, weil ich das auch von anderen Frauen höre, dass man sich gefühlt von 27 bis Anfang 40 total unter Druck setzt mit dem Thema, weil die beste Zeit ist ja jetzt vorbei. Was hat dir geholfen da, und dann würde ich nämlich in dieses Thema Akzeptanz und auch Abgrenzung zu gehen, in die Ruhe zu kommen und auch einfach zu sagen, ich grenze mich von der Meinung anderer ab. Ich grenze mich davon ab, weil viele junge Frauen wissen vielleicht auch noch gar nicht mit Ende 20, ob sie Kinder möchten oder nicht. So ist es zum Beispiel bei mir und meinem Mann. Wir wissen nicht, ob wir Kinder wollen. Bei uns ist das Thema offen. Und ich merke aber, wenn ich irgendwie total happy real mit meinem Mann poste und ich dann 3 Nachrichten jetzt ganz platt gesagt von Uschis bekomme, die mich fragen, wann ich schwanger werde, dass mich das so manchmal unter Druck setzt, wo ich mir so denke, warum fragt ihr mich das? Warum kann ich akzeptiert werden, dass wir auch gerade so, wie wir sind, glücklich sind? Und was hat dir da einfach geholfen, dich vom Außen abzugrenzen? Von, du bist schon Ende 30 und die biologische Uhr tickt und jetzt ist es verantwortungslos und du wirst deine Enkelkinder nie sehen. Und bei dir zu bleiben. Gerade weil du ja auch in der Öffentlichkeit stehst und zu gewissen Entscheidungen oder Aussagen Feedback, Klammer auf, Kritik erhältst.
Ach ja, das ist auch so ein Thema, gell? Also ich glaube, was halt wichtig ist, ist wirklich, und das sage ich auch immer wieder, ist ein guter Arzt, also jetzt zum Thema Kinder kriegen, also und auch nochmal hier an der Stelle, ich möchte auch nicht sagen, ihr müsst alle diesen Traum haben, so mit Kindern, ja, voll wichtig, auch heutzutage als Frau musst du keine Kinder kriegen und das finde ich auch so ein Tabuthema, gehört auch mal angesprochen, bin ich jetzt die Falsche, weil ich habe ja auch zwei Kinder, aber dieses, du musst keine Kinder kriegen. Wieso? Das finde ich auch so schlimm, immer auch zu fragen und die Leute da so in so eine Schiene da rein zu stecken, weil das war auch so ein Thema bei mir, dass ich dann auch immer dachte, ja, ich muss jetzt, ich wollte immer Kinder, aber ich dachte dann, ich muss jetzt, dass ich schon gar nicht mehr wusste, okay, will ich das jetzt wirklich so, wenn der Druck von außen kommt? Also ich glaube, das ist auch total spannend, sich mal wirklich zu überlegen, was man wirklich möchte, so ohne die anderen, und meistens haben wir die Antwort. Wenn wir uns so ein bisschen anfangen, auch mit uns selber auseinanderzusetzen, mal so ein bisschen in die Stille zu gehen, spazieren zu gehen. Das kommt jetzt dann nicht von heute auf morgen, aber meistens kommt die Antwort irgendwann oder du weißt sie schon und traust dich nur nicht, das offen zu sagen. Und dann eben beim Thema Schwangerschaft ist ein guter Arzt so wichtig. Ich habe eine unfassbar tolle Frauenärztin. Also der habe ich auch wirklich meine beiden Kinder zu verdanken, muss ich sagen, weil die so positiv immer war. Also ich habe nie von ihr gehört, du bist zu alt oder die war immer super positiv. Und ich habe eben auch, da war ich eben 40 und habe ihr gesagt, ja, irgendwie, wir sind am Überlegen, ob wir noch ein zweites Kind wollen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, ich kann Ihnen halt sagen, Sie haben natürlich erhöhtes Risiko für Trisomie, das ist so und so, aber das erfahren Sie ja schon ganz früh in den ersten 3 Monaten, da könnten Sie sich ja immer noch überlegen, was machen Sie jetzt mit diesem Befund, und noch dazu ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, ja, also es ist jetzt auch nicht, also das ist wahrscheinlicher als mit 30, aber es ist immer noch unwahrscheinlich. Und hat dann halt wirklich mich da aufgeklärt und hat dann auch gesagt, sie hat viele Patientinnen, die sind 45, haben gesunde Kinder und sie kann mir jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist. So. Und dann war ich wirklich so, boah, krass, okay. Ich war auch aufgeklärt. Ja, ich war da jetzt auch nicht blauäugig. Juhu, wir müssen alle, ist überhaupt kein Problem, sondern ich hatte echt das Gefühl, ich war aufgeklärt, aber sie war total positiv. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach vielleicht noch mal ein halbes Jahr. Und ich hatte dann halt so 42 für mich persönlich, aber das ist auch nur was mein persönliches Empfinden, habe ich dann gedacht, also dann möchte ich wirklich nicht mehr so. Ja, und das kann ich halt jedem empfehlen. Wenn der Arzt schon Druck macht, dann würde ich den Arzt wechseln. Also das ist ganz wichtig, weil du kannst dich sehr schlecht von dem Arzt abgrenzen. Ja. Ja, also weil es ist schwierig. Wenn der Arzt nicht gut ist, dann würde ich den Arzt wechseln, weil wenn der dir natürlich, und es gibt leider viele Ärzte, die so sind, das schreiben mir dann auch viele Leute, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt so, also das halte ich für super schlecht, wenn ich deinen Arzt dann auch noch so unter Druck setzt. Und was mir halt auch geholfen hat, wie du gesagt hast, mit der Akzeptanz, ich habe dann halt einfach ganz klar gesehen, okay, ich bin jetzt noch nicht so weit. Was soll ich tun? Ich bin jetzt einfach noch nicht so weit. Und wenn es dann nicht sein soll, ja, dann ist es halt so. Und das war jetzt auch mit dem zweiten Kind so. Wir waren uns einfach lang nicht sicher und wir waren einfach noch nicht so weit. Und wie, und da passieren nämlich auch diese schlechten Dinge oft, ja, dass wenn du dir was aufzwängst, viele zwängen sich dann das zweite Kind direkt nach dem ersten auf, dann sind nur ein Jahr, sind die auseinander oder zwei, und das ist nicht für alle super schön. Ich kenne viele, da ist es super stressig, ist aber auch wieder individuell. Ich hätte das nicht gewollt. Also für mich ist der Abstand jetzt auch perfekt, aber das ist auch eine Sache, das musst du selber für dich wissen und herausfinden. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich bin noch nicht so weit. Es ist so. So. Ich kann jetzt nicht mir das aufzwängen, wenn ich es einfach nicht fühle. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und dann einfach zu sehen, jeder geht seinen eigenen Weg. Und wenn du es nicht fühlst in dem Moment, dann ist es vielleicht einfach nicht deine Zeit. So. Und das war halt dann auch so, ne? Ich habe es dann irgendwie gefühlt und dann, ich war auch sofort schwanger. Ich weiß, es kommen wieder so, ja, aber ist nicht normal. Und so quasi, als hätte ich jetzt das mega, mega Glücksgriff gehabt, mega Lottogewinn. Und so ist es halt nicht. Es ist ganz, ganz oft so, dass du mit 40, 41 gesundes Kind kriegst. Es ist immer noch unwahrscheinlich, dass du es nicht kriegst. Aber die Leute tun manchmal so, oh, da hattest du ja aber ganz schön. Also ich bin total dankbar, ja. Aber ich hatte jetzt nicht, ich habe jetzt auch keinen Lottogewinn damit. Weißt du, wie ich meine? Das ist wieder so diese Wahrscheinlichkeiten. Es ist jetzt nicht mit einem Lottogewinn gleichzusetzen, mit 41 ein gesundes Kind zu bekommen, sondern das ist einfach eigentlich die Regel.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich da so ein bisschen, klar, trotzdem die Risiken und alles einfach eben, wie es meine Ärztin gemacht hat, wie es halt ist, Realität, aber nicht so Panik und Angst schüren. Also ich glaube, es ist einfach wichtig. Und wie du, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, ich glaube auch bei manchen Leuten musst du auch wirklich mal sagen, ich möchte die Frage auch nicht mehr hören, weil die kapieren es dann sonst auch nicht. Also da auch zum Thema Grenze, ne? Also manche Leute sind auch da super nervig und denen muss man das auch dann mal sagen.
Ja, ich habe mir einfach angewöhnt, ich habe so eine Standardantwort jetzt darauf. Es geht nur noch Copy-Paste, wo ich halt einfach sage, ich habe das, also wir haben das große Glück, dass unsere Eltern super entspannt sind und die wissen es auch, wir haben halt gesagt, wenn für uns die Entscheidung jemals ansteht, dann werden wir euch darüber in Kenntnis setzen. Und bis dahin möchten wir da einfach nicht drüber reden. Das ist halt für uns ein Thema, was wir irgendwann als Paar ausmachen, wo wir sagen, haben wir Lust drauf? Können wir uns gut vorstellen? Möchten wir auch wirklich? Oder wo wir auch einfach sagen, nee, wir sind zu zweit einfach total happy und zufrieden und uns fehlt halt auch nichts. Also für uns ist das gerade thematisch weder No-Go noch ein Must-Have. Und solange wir da halt auch für uns nicht einfach so das Gefühl haben, wie du halt sagst, das möchten wir oder das möchten wir nicht, halten wir uns das einfach zum Glück offen. Und das ist auch meine nächste Frage. Ist deine Intuition stärker geworden nach deinem Burnout? Also du sagst nämlich so ganz oft, geh ins Gefühl, geh in die Eigenverantwortung, schau, was du möchtest. Und ich finde, da steckt ganz viel Intuition und Eigenverantwortung dahinter. Haben sich die beiden Themen in deinem Leben verändert nach deinem Burnout, dass du vielleicht intuitiver wurdest oder auch eigenverantwortlicher und dich mehr gefragt hast, wer bin ich und was möchte ich?
Total. Also ich glaube, Intuition, das klingt immer so ein bisschen so subtil. Und bei mir ist es eigentlich nicht subtil, ich weiß ziemlich genau, was ich will, mittlerweile. Also ich fühle es voll stark, so. Das ist jetzt, Intuition ist immer so ein bisschen subtil, habe ich so das Gefühl, ja, ist das jetzt mein Bauchgefühl, ist das richtig, wo man nicht so genau weiß. Oder vielleicht ist es auch, wenn es eine starke Intuition ist, spürst du es auch vielleicht ganz stark, ne? Also bei mir ist es halt immer, ich merke sehr stark, was ich will und was ich nicht will, auch körperlich so, weil ich halt da auch so krass viel gelernt habe. Und früher bin ich da halt immer so drüber, über diese Gefühle, weil ich halt so, ja, ich habe da gar nicht so drauf gehört oder habe auch gar nicht gelernt, auf mich zu hören, dass es halt auch wichtig ist, was ich selber will oder was ich selber fühle. Und manchmal wusste ich auch gar nicht mehr, was ich fühle. Also ich hatte mich da echt so total verloren. Und mittlerweile bin ich da halt sehr bewusst. Also, und ich merke das ganz stark, wenn irgendwas nicht in der Reihe ist. Und da habe ich halt wirklich gelernt, ganz, ganz früh drauf zu hören. Also auch meistens war dann irgendwie, wenn ich auch das Gefühl hatte, ist auch witzig, bei anderen stimmt was nicht oder so, ja, oder ich hatte da auch immer recht damit und habe dann immer gedacht, ja, nee, das bildest du dir jetzt ein oder so, ja, aber jetzt habe ich halt mittlerweile gelernt, nee, ich merke das, also ich weiß halt, dass das so ist, das ist jetzt nicht so, ich habe jetzt so ein Gefühl und könnte sein, sondern ich weiß dann eigentlich schon, also bei mir selber weiß ich es und auch bei anderen teilweise, dass ich einfach merke, irgendwie stimmt da gerade was mit denen nicht oder denen geht es irgendwie nicht gut oder so. Aber das spreche ich natürlich nicht an, ist ja super übergriffig, aber ich merke es halt dann oft so, wenn ich merke, oh, ich glaube, der geht es gerade nicht so gut, nur dass dann vielleicht eine Woche später ein Anruf kommt, ja, mir geht es gerade nicht so gut. So. Und da kann ich mich, glaube ich, schon bei mir selber mittlerweile drauf verlassen und ein Gespür für die anderen habe ich da mittlerweile auch so ein bisschen entwickelt.
Voll gut. Was hilft dir, dem Gefühl, also das Gefühl einzuordnen und dann auch mitzugehen? Ist es für dich mittlerweile automatisch oder gehst du dann vielleicht nochmal in die Stille, gehst du spazieren, grenzt du dich ab oder bist du mittlerweile einfach so in der Power und sagst, okay, I feel it, I do it?
Also für mich selber bin ich dann eher so, ich mach's dann, weil ich es weiß. Und wenn ich aber über andere, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mit meinem Mann irgendein Thema habe, wo ich merke, okay, irgendwie ist es gerade unstimmig oder so, dann denke ich da halt voll intensiv drüber nach. Aber auch so total offen, also nicht mit so einer Angst, ja, nicht mit so einer Verlustangst, jetzt zum Beispiel Partnerschaft, oh Gott, früher war ich ja dann echt so, ich darf bloß nicht anecken, ich darf nicht Nein sagen, ich will nicht, dass der mich verlässt und so. Und diese Ängste habe ich halt jetzt nicht mehr. Also, dass ich denke, mich verlässt jetzt jemand so, dass ich jetzt nicht allein klarkomme, sondern ich denke da halt einfach so lösungsorientierter über die Dinge allgemein nach, weil ich halt nicht mehr so viel Angst habe. Weil aus der Angst raus ist ja oft so, da kannst du ja keinen klaren Gedanken fassen und dann willst du ja nur nicht, dass irgendwas passiert und drehst dich eigentlich so die ganze Zeit ums Problem, aber bist gar nicht so an der Lösung interessiert in Anführungsstrichen. Und das ist halt das, was ich heute total oft mache. Ich suche immer sofort die Lösung. Also ich wollte jetzt auch unbedingt, und das war für mich dann so ein bisschen der nächste Step, nach Amerika wollten wir schon ganz lang. Und ich glaube, wir haben 3 Reisen schon abgesagt, wegen meinem Burnout, glaube ich, 1 oder 2. Eine wegen da war, glaube ich, der Vater von meinem Mann krank, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, bevor mein zweites Kind kommt, möchte ich das gerne. Und dann hatten wir auch so eine Kooperation mit einem Reiseanbieter und dann habe ich gesagt, komm, jetzt fliegen wir. Und es war im März diesen Jahres und da war ich halt schwanger, relativ hoch, also 27. Woche, hat auch echt schon eine Kugel. Wir hatten ein dreijähriges Kind dabei. Und dann habe ich ja gesagt, ich möchte es trotzdem machen. Und das war aber für mich so der Next Step out of Comfort Zone, sage ich jetzt mal, weil Fliegen ist jetzt immer noch nicht, ich fliege total entspannt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yay, 12 Stunden mit Kleinkind feiere ich so, sondern ich war da schon so, okay, könnte anstrengend werden und dann auch noch schwanger. Und da hatte ich halt auch so lösungsorientiert, da dachte ich mir, okay, wie können wir es uns einfacher machen? Ich frage jetzt mal meine Mama, ob die vielleicht mitfliegt, ja, dass diese uns da auch so ein bisschen unterstützt. Dann habe ich halt das gemacht, die hat dann gesagt, ja, sie wird auch mitkommen. Dann hatte ich halt da schon mal so ein bisschen Safety, dann bin ich halt zum Frauenarzt, habe gesagt, Leute, kann ich das überhaupt noch? Dann habe ich halt Thrombosespritzen bekommen und hatte so komische Strümpfe an. Und dann habe ich halt bei dem Reiseanbieter angerufen und habe gesagt, ey, könnt ihr uns vielleicht eine Liste schicken, wo Krankenhäuser in der Nähe sind, wenn ich da irgendwie wen kriegen sollte oder was weiß ich was. Das haben die dann nicht gemacht, weil sie gesagt haben, das können sie nicht. Ich habe gesagt, gut, dann suche ich selber raus und war dann auch noch mal beim Frauenarzt kurz vorher und sie hat dann auch noch mal gesagt, also sie kommt nicht in dieser Zeit, es sieht nichts nach Frühgeburt aus. Und dann sind wir halt geflogen und das war am Anfang schon anstrengend, weil ich hatte den übelsten Jetlag die ersten 3 Tage wegen den Hormonen halt auch. Da habe ich mich Gott sei Dank nicht so auseinandergesetzt damit. Also mein Sohn hatte den ganz schlimm und ich. Und da war ich auch die ersten 3 Tage so, oh, war das eine gute Idee? Und dann habe ich aber wirklich eine Meditation gemacht und bin dann so runtergefahren und habe dann auch wieder meine Ruhe gefunden und konnte dann auch wieder schlafen. Und es war einfach mega schön, dass wir das noch gemacht haben. Und das ist wieder so ein kleiner Schritt zu noch mehr Mut, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mal, was deine Frage war. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber ich glaube, dass man so halt auch schrittweise sich immer mehr zutraut. Und das war echt was richtig cool war. Ich wollte auf irgendwas raus. Was hast du denn nochmal gefragt?
Ich habe dich gefragt, ob sich deine Intuition verändert hat und das Thema Eigenverantwortung nach dem Burnout. Also ob du halt intuitiver, eigenverantwortlicher, mehr bei dir selbst bist, auch wenn andere was anderes gut für dich finden.
Genau, und da wollte ich eigentlich drauf raus. Dass ich da wusste, das möchte ich unbedingt machen. So, I feel it, go for it. Und das habe ich halt trotz der Angst einfach auch so stark gefühlt. Ich möchte das jetzt unbedingt machen. Und dann habe ich halt, genau, das wollte ich sagen. Und dann habe ich halt auch wirklich so eine Sache, wo ich mir dachte, könnte ein bisschen stressig werden oder könnte eine Herausforderung werden. Und dann habe ich es halt gemacht. Und das war wirklich beste Entscheidung. Und ich habe es auch nicht bereut. Und ich glaube, dass das halt auch wichtig ist. Das kann ja jeder wieder für sich übertragen. Ja, es muss ja jetzt kein Urlaub sein. Das kann ja auch eine andere Sache sein, dass du halt trotz Angst, also ich hatte jetzt keine Angst, aber ich hatte halt so Respekt. Ja, dass ich mir dachte, okay, das wird schon vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich wollte es halt unbedingt machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, wenn du es so stark willst, dann kannst du es halt auch mit Angst machen. Also ich hatte auch mein erstes TV-Interview live, wo ich echt Angst hatte. Also ich finde mittlerweile so Podcast-Interviews oder alles, was nicht live ist, wenn du einfach dieses bisschen im Hinterkopf hast, auch wenn du es nicht brauchst, wenn irgendwas ist, es ist ja jetzt nicht live. So. Und das Live, da war ich krass nervös und mein Mann war so krass nervös und ich habe dann erst gedacht, scheiße, weil er so nervös war, es ist echt eine große Sache gerade. Und er war so wirklich hinter der Kamera so, Gott, macht sie es gut? Und ich dann auch so, und hat echt richtig gut funktioniert und ich war danach so stolz und mein Mann ist aufgestanden, hat geklatscht und war auch so stolz und es war mega schön einfach. Und das ist auch wieder sowas, ich wollte es einfach so sehr, ich wollte einfach die Message so sehr von dem Buch raustragen und dann kann man es auch mal trotz Angst machen. Hingegen, wenn du was eigentlich gar nicht willst, dann wird es super schwierig. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Buch schreibe, den Unterschied zwischen, habe ich Angst, so ein bisschen mit Vorfreude gemischt oder herausfordernd, oder habe ich Angst, weil ich die Sache gar nicht tun will. Ja. Und das findest du raus, wenn du die Sache dann tust und du fühlst dich danach genauso beschissen wie vorher. Und das hat meine Therapeutin damals gesagt, ja, vielleicht wollen sie das gar nicht. Und das ist halt beim Fliegen auch so. Ja, fliegst du nur, weil dein Freund in Urlaub will? Oder willst du da selber hin? Und das ist halt immens wichtig, weil wenn du da selber hin willst und du bist dann da und denkst dir, geil, ich hab's geschafft. Und wenn du da nicht hin willst, dann stehst du da und sagst, fühlst dich genauso beschissen wie vorher so. Und ich glaube, das ist total wichtig. So, jetzt habe ich viel geredet.
Voll gut. Da ist bei dir ist immer so viel drin, auch zwischen den Zeilen, wo ich so denke, ich könnte 8 Stunden, glaube ich, mit dir reden. Weil ich finde das auch ganz krass, dass du so sprachlich, wenn du von dem Burnout gesprochen hast, dass du halt das Gefühl hast, du warst viel im Müssen, viel im Problem, viel in der Angst. Und wenn du so über dein Leben heute redest, dass du viel im Wollen und Möchten bist, viel in der Lösung und viel in der Dankbarkeit und Freude. Und ich finde, das ist so ein krasser innerer Shift, der auch immer in der Sprache bei dir so klar wird, wenn du so davon sprichst, wie du früher aufs Leben geschaut hast und wie deine Gedanken früher waren und wie es halt heute ist und was sich verändert hat und dass dadurch Leichtigkeit kommt. Und deswegen kannst du gar nicht so viel reden. Da kann so jeder, glaube ich, sich an ganz, ganz vielen Stellen wiedererkennen und gleichzeitig dann für sich lernen, dass alleine irgendwie auch über die Sprache man Veränderungen merkt. Und was ich da auch total schön fand, das ist noch weiter zurück im Gespräch, gefühlt Minute 5, dass du auch gesagt hast, sich da vielleicht einen Spiegel von außen zu holen, weil man manchmal das eigene Wachstum in den Steps ja gar nicht sieht. Ne? Man merkt ja gar nicht, okay, vor 6 Monaten war es vielleicht so und jetzt traue ich mich aber schon das. Das sehe ich auch manchmal bei mir selbst, nicht jetzt mit dem Thema Angst, aber so im Thema Wachstum, dass man das eigene Wachstum ja gar nicht wahrnimmt, weil man selbst die ganze Zeit drinsteckt. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn man aus anderen Bereichen rausgeht oder sich entwickelt, dass einem selbst die eigene Entwicklung zu sehen am schwersten fällt und diesen Spiegel zu bekommen, sei es mit, dass man neue Herausforderungen annimmt, die Tage anders angeht, längere gute Phasen hat, dass es unfassbar hilft, um auch realistisch auf sich selbst und die eigenen Erfolge zu schauen. Und da wäre jetzt meine Frage so zum Abschluss, bevor wir noch über alles reden, was du so machst und Kurse. Was ist so dein nächster Mood-Step? Was ist so das Nächste, wo du mutig sein möchtest oder so der nächste Step aus der Komfortzone raus?
Ich weiß gar nicht, so viel steht gerade momentan irgendwie gar nicht mehr auf dem Programm. Also was ich tatsächlich voll spannend finde, irgendwas zu moderieren, habe ich mir irgendwie vor ein paar Wochen mal gedacht, das war auch so eine Intuition. Zumindest habe ich gedacht, boah, da hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf. Das wäre, glaube ich, auch echt eine Herausforderung, irgendwas zu moderieren. So habe ich mir mal gedacht, vielleicht kommt da irgendwann mal eine Gelegenheit, aber ist jetzt auch nicht so ein super Müssen, sondern da habe ich mir gedacht, ach, das wäre eigentlich auch ganz cool. Und wir würden halt gerne mit 2 Kindern, also wir fliegen jetzt nach Mallorca, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt denke, oh Gott, sondern das sehe ich entspannt. Aber klar, wir haben uns halt so ein bisschen in dieses Rundreisen verliebt, sage ich jetzt mal. Wir würden halt gerne vielleicht nochmal in die USA irgendwann mal fliegen mit 2 Kindern. Das wäre, glaube ich, dann das Nächste, was dann auch ein bisschen anstrengend werden würde. Genau, aber ich denke, wir werden jetzt auch erstmal vielleicht nach Italien oder so fahren, weil ich bin auch, weil das war dann auch wieder so, ne, weil ich dann eine Koop hatte mit einem Reiseveranstalter, dass ich jetzt fürs Fliegen werbe. Also ich werbe nicht fürs Fliegen, ich bin schon umweltbewusst und ich weiß auch, dass es nicht gut ist und wir haben auch einen CO2-Ausgleich bezahlt. Ich glaube, sogar der Veranstalter hat es bezahlt. Ich bin da schon sehr bewusst, aber ich finde das auch immer spannend. Man ist immer so schnell andere Leute anzukreiden, wo ich mir dann auch dachte, ich habe die Dame dann auch gefragt, ja, isst du Fleisch? Ja, aber du brauchst mir jetzt ja keine Vorwürfe machen. Du hast mir ja gerade einen Vorwurf gemacht. Also jeder macht halt das, was er kann so. Und ich habe halt vor der Schwangerschaft, glaube ich, 2 Jahre kein Fleisch gegessen. Und nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern halt auch, weil mir die Tiere leid tun. Und aus einfach Umweltgründen, weil das eigentlich die größte Umweltsünde ist, ist Fleisch zu essen so. Und viel schlimmer als Fliegen. Wobei man jetzt auch nicht ständig fliegen sollte. Also ich glaube, da muss man einfach sich so ein bisschen mehr an seine eigene Nase packen. Weil ich jetzt schon wieder weiß nach dem Podcast, ja, Christina hat wieder erzählt, dass sie so gerne fliegt, so ungefähr. Und so. Ich fahre einfach gerne in Urlaub, so. Es ist so, ich reise gerne. Ich glaube, du bist auch viel unterwegs, ne? Das ist einfach, und ich finde, sowas sollte man sich dann auch nicht nehmen lassen. Man kann ja dann einfach woanders ansetzen. Also, das ist was ich, glaube ich, gerne mit 2 Kindern irgendwann noch, ja, mal machen würde, dass wir vielleicht eine weitere Reise angehen und vielleicht was zum Thema, ja, Moderation oder so mal gucken, ob sich da vielleicht irgendwann nochmal was ergibt.
Voll geil. Ja, ich kann dir sagen, du bist nicht die Einzige, die angekreidet wird. Partnerprojekte auch in Kenia, Uganda, die wir ja unterstützen mit unserer Arbeit, wo wir Freiwilligenprojekte etablieren. Und ich bin mir bewusst, dass Fliegen nicht gut ist und das ist halt Teil meiner Arbeit. Ne? Ich finde, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist Verantwortung zu übernehmen für das, was man macht, in Form von CO2-Ausgleich, einfach zu gucken, okay, was kann ich machen, wie kann ich meinen CO2-Ausgleich im Alltag reduzieren, dass jeder halt hinschaut, was kann ich wie umsetzen, wo kann ich gut ansetzen und an den Dingen, wo ich vielleicht nicht ansetzen kann oder möchte, ja, wie kann ich da einen Ausgleich schaffen. dann in Form von halt CO2-Kompensation. Und das ist hier super easy mittlerweile mit verschiedenen Apps, Programmen, Tools, genau das zu tun. Und ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Schritt zu sagen, okay, wenn ich gerne in Urlaub fliege, wie kann ich gucken, dass ich da trotzdem Verantwortung dafür übernehme? Und das halt in Form von einem CO2-Ausgleich ist natürlich nicht so gut wie Wanderung in der Bodensee, wobei man auch sagen muss, dass dauernd Wandern in den Wäldern auch nicht immer das Beste ist. Also man hat halt einfach einen Einfluss auf dieser Erde, egal was man macht, egal wie man lebt, darüber sollte man sich bewusst sein und Verantwortung für diesen Einfluss übernehmen und dann halt fragen, okay, was ich tun. Und CO2-Ausgleich ist halt immer eine super Sache zu sagen, ich habe das gemacht und ich nehme extra Geld in die Hand, um Projekte zu unterstützen, die genau dafür sorgen, dass das eben nicht diesen großen Impact hat oder weniger Impact hat. Also
ja, und ich glaube auch wichtig, es fällt ja auch nicht jedem alles leicht, ja, gleich leicht. So, manche sagen halt, ich fliege lieber nicht, manche sagen, ich esse kein Fleisch, so, und das mit dem Fleisch, also in der Schwangerschaft und der Stillzeit habe ich jetzt ab und zu mal wieder was gegessen, weil ich auch, ja, ist ja egal, aber das fiel mir nicht so schwer, kein Fleisch zu essen, weil ich es einfach für mich, auch weil mir die Tiere so leid tun, so. Und manche sagen aber, boah, das könnte ich halt nie, so. Und dann machen die halt vielleicht was anderes. Also ich glaube, da einfach zu gucken, was kann ich tun, ohne immer so ein bisschen auf die anderen zu schauen, was machen die denn? Und immer dieses Ankreiden ist ja auch oft so, weiß ich nicht, ich glaube, dann wollen die sich selber so ein bisschen reinwaschen. Oder ja, ist immer ist auf Social Media halt so super schwierig.
Ja, ja, also Fliegen, Kinder und Kita ist, glaube ich, und Katzen ist so das absolute Streitthema. Da sollte man nie anfangen, drüber zu posten, zu teilen. Und gleichzeitig, weißt du, ich finde es total cool, nicht perfekt zu sein. Ich finde es total in Ordnung, dass jemand sich denkt, das hätte ich besser machen können als die Michi, weil ist doch gut, dann kann ich ja noch was dazulernen. Vielleicht fühlen sich die anderen dann auch besser, toller, niemand ist perfekt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, auch gerade wenn man im öffentlichen Leben steht, zu sagen, ich gebe mir Mühe, ein möglichst guter Mensch zu sein und ich mache es nicht perfekt, weil das gibt anderen ja auch den Raum, nicht perfekt sein zu müssen.
Total. Und wieso sollten wir so sein? Weißt du, wir sind auch nur Menschen. Das ist halt manchmal so, dass die Leute dann sagen, ja, ich bin auch nicht allwissend und so, nur weil ich irgendwie auf Social Media aktiv bin. Also ich glaube, das ist wirklich, ja, wichtig.
Ja, Christina, wo findet man dich? Was kann man mit dir alles machen? Also nimm uns da wirklich einmal mit in deine Welt. Deine Webseite, Bücher ist natürlich alles in den Shownotes, aber mach super gerne noch einmal so einen Rundgang mit uns durch deine Welt, weil du auch gesagt hast, du hast so viel Freude an deiner Arbeit. Was kann man überhaupt alles mit dir machen?
Ja, also mein Buch ist ja unter meinem Namen erschienen, Christina Hillesheim, aber mein Instagram-Profil tatsächlich und mein Blog heißen Happy Dings. Das kommt so ein bisschen daher, dass ich mal mit Do It Yourself angefangen habe 2017 und bin dann aber dazu übergegangen, meine eigene Geschichte zu erzählen und habe dann gemerkt, die Themen mentale Gesundheit, mein Burnout, meine Angststörung findet viel mehr Interesse als meine Do It Yourself-Projekte und das war auch mein Herzensthema. Und seit 2018 ja, dreht sich bei mir eigentlich alles ums Thema mentale Gesundheit. Ich gebe Workshops, habe einen Mitgliederbereich mittlerweile mit super vielen Mitgliedern, ein paar hundert, wo wir einfach jeden Monat eben Workshops auch teilweise von Experten, von Ärzten, von Psychologen geben zum Thema, wie kann ich mehr Selbstbewusstsein bekommen, wie kann ich Ängste loslassen. Da besprechen wir ganz, ganz viel. Der macht immer alle 3 Monate auf. Dann habe ich einen Angstfreikurs, wo ich einfach über meinen Weg aus der Angst berichte und habe eben 2 Bücher auch geschrieben. Und genau, das zweite kommt jetzt am 5. Oktober, da bin ich schon ganz, ganz gespannt. Und außerdem haben wir auch noch einen Online-Shop und da verkaufen wir so ein bisschen ja auch Produkte zum Thema mentale Gesundheit, unter anderem ganz, ganz viele Kartensets, wo so kleine Erinnerungen, Tipps draufstehen, die mir geholfen haben, weil ich ein Riesenfan von Worten bin, von Zitaten. Die findet man auch in meinem Buch und ich, also ist natürlich auch so ein bisschen in meinem Lebenslauf verankert, weil ich war ja Chefredakteurin ganz lange, ich habe immer schon geschrieben und ich finde es immer schön, wenn man so, ja, wenn man so kleine inspirierende Zitate oder Kärtchen hat, die man sich irgendwo hinstellen kann, weil ich finde einfach, Worte machen ganz viel mit einem und es macht auf jeden Fall schon einen Unterschied, ja, immer wieder an irgendwas erinnert zu werden.
Ja.
Genau.
Und das Buch findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Vorbestellen, vorbestellen, vorbestellen. Für alle, die es nicht wissen, Vorbestellungen sind ganz, ganz wichtig für die Bestsellerlisten. Dein erstes Buch war ja auch ein Spiegel-Bestseller. Deswegen für alle, die sowieso überlegen, dass das spannend ist, bestell es auf jeden Fall vor. Dann könnt ihr ja auch Christina und ihre bzw. deine Vision unterstützen oder verschenkt es einfach, wenn ihr so merkt, boah, meine Mama, die würde mir zum Beispiel direkt in den Kopf kommen, die bräuchte mal so eine Toolkiste. Wenn dir irgendwer einfällt, folgt dann mal deiner Intuition und unterstützt halt auch einfach Menschen mit so einer coolen Mission. Also ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin. Finde es total cool, was du machst, auch wie offen du bist. Und danke für deine Zeit, danke für dein Sein. Und das Schlusswort gebe ich einmal an dich. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist?
Was ich, glaube ich, immer wieder sage und wo mir auch die Menschen schreiben, die mein Buch gelesen haben, ist halt einfach dieses Mut und Hoffnung weitergeben. Also ich bin kein Arzt, ich bin keine Therapeutin, ich kann keine individuellen Tipps geben, ich kann keine Empfehlungen zu irgendwelchen Tabletten geben, weil ich das auch ganz oft gefragt werde. Was ich aber machen kann, ist einfach Mut und Hoffnung weiterzugeben, dass aus einer Krise was super Cooles auch entstehen kann. Und das nur weil du denkst, dass du da nicht rauskommst, heißt nicht, dass du da tatsächlich nicht rauskommst, weil das haben halt Krisen und Depressionen am Ende so an sich. Also eine Depression, es gehört halt zum Krankheitsbild einfach dazu, dass du denkst, das wird nie wieder weggehen. Und es macht ja auch eine Depression so schlimm, dass du denkst, du bleibst für immer in dieser Situation, das geht nie wieder weg. Und leider erzählen das dann teilweise auch Ärzte oder ich weiß nicht, schlechte Ärzte, dass man damit leben muss und dass es nie wieder weggeht. Und ich glaube, mit diesem Buch ist mir einfach das gelungen, einfach so krass viel Mut und Hoffnung in die Welt zu tragen. Also das ist einfach das Schönste für mich, dass die Leute mir das zurückspiegeln und vielleicht, wenn jemand das Interview jetzt hier gehört hat, wenn ich da so ein bisschen Mut und Hoffnung weitergeben kann, das ist immer, es ist das Schönste und ist eigentlich auch so mein größtes Anliegen. Und wenn es jemand hört und gerade in der Krise steckt, dann so ein Schlusswort, auch du wirst da wieder rauskommen, auch du wirst es schaffen und vielleicht schaust du dann sogar zurück und denkst dir, boah, cool, der Weg hat sich halt gelohnt am Ende.
Oh Gott, das war das perfekte Danke, danke, danke für deine Zeit, danke für dein Sein. Es ist so, so, so schön, dass du hier vorbeigeschaut
hast. Sehr gern.
Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Meine wertvollste Erkenntnis war auf jeden Fall, dass die Angst in meinem Kopf schlimmer ist als in Realität. Also wenn ich ja beim Tauchen im Wasser bin und ich sehe ein Hai, dann ist alles irgendwie gut und Faszination. Und wenn ich ein Reel auf Instagram sehe und das ist der Hai, dann denke ich mir immer, oh Gott, ich würde sterben. Und das finde ich eigentlich total spannend. Das war so eine meiner wertvollsten Erkenntnisse. Und wenn auch du eine total wichtige Erkenntnis aus diesem Gespräch hattest oder irgendwas, wo du so dachtest, das ist ein Gedanke, der mir geholfen hat, dann schau super gerne auf Instagram @michiswildlife vorbei und schreib es mir unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge, was da wirklich die eine Sache ist, die du mitnehmen konntest oder vielleicht auch die 5 Sachen, die du mitnehmen konntest. Und wie gesagt, du findest alle Infos zu Christina unten in den Shownotes und hoffe einfach, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, bewerte uns auch super gern. Das unterstützt uns einfach, weitere coole Gäste in den Podcast zu holen, weil je größer der Podcast, desto eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass halt einfach Menschen in den Podcast kommen möchten als Interviewgast. Und es unterstützt natürlich auch die Mission, die wir haben, die Vision, die wir haben, die Natur, Tiere zu stärken und Menschen auch wieder daran zurückzuerinnern, dass wir ein Teil der Natur sind und dass wir Natur sind. Also ja, wir hoffen da einfach so ein bisschen anderes, respektvolleres, bewussteres Mindset für sich selbst, aber auch für andere zu schaffen mit allem, was wir, ich und Marc und unser kleines Team machen. Genau, ich drücke dich jetzt ganz, ganz doll aus der Ferne, schicke dir nochmal den liebevollen Reminder durch, dir diese Woche Zeit für dich zu nehmen. Hoffe, es geht dir gut und sei frech wie ein Affe, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.